Beten. Herr Jesus, was ist es für eine Ehre, für dich aufzustehen, das Kreuz hochzuhalten und den Weg zum Leben verkündigen zu dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du in den Vordergrund trittst, dass ich ganz zurück dahinter verschwinde, dass dein Wort groß wird und dass es ankommt in unserem Herzen, damit wir leben und Frieden und Freude haben im Heiligen Geist und dir nachjagen, Herr. Du bist das Leben und ich möchte dich bitten, dass du jetzt redest und dass du wirkst durch deinen Heiligen Geist. Danke dafür. Amen. Ich weiß nicht, ob du Geschichten liebst oder Filme liebst. Momentan ist die Situation so, dass man gar nicht viel machen kann. Man kann nicht viel raus, man kann sich nicht viel treffen und es spielt sich vielleicht mehr zu Hause ab. Vielleicht guckt der eine oder andere aus Langeweile mehr Filme. Und wenn du Filme guckst, dann liebst du wahrscheinlich auch das Happy End. Also es gibt einen Regisseur, der hat mal einen Film gedreht mit mehreren verschiedenen Enden und hat es dann verschiedenen Zuschauern gezeigt. Und die Mehrheit hat gesagt, nee, mach mal bitte das Happy End am Ende. Und so ist eigentlich das Bedürfnis sehr stark nach einem Happy End. Vor allen Dingen jetzt ist eigentlich in dieser Zeit, in der wir gerade leben, wünscht man sich auf jeden Fall mal ein Ende vieler verschiedener Dinge. Und ich möchte jetzt auch eine Geschichte lesen ohne Happy End, aber nur um damit aufzuwecken, dass es für dich ein Happy End gibt. Und so lasst uns doch in das Markus-Evangelium gehen. Du findest Bibeln vor dir auf den Tischen und da kannst du das Markus-Evangelium aufschlagen im Kapitel 10. Ich lese nach der Elberfelder Bibel. Das ist etwas anders als die Lutherbibel, die ihr auf den Tischen habt. Du kannst auch eine Handy-App nutzen. Auf jeden Fall möchte ich den Text lesen aus Markus 10, die Verse 17 bis 22. Dort heißt es: Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm nieder auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm: Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Jetzt würde quasi das letzte Bild im Film erscheinen, wo der junge Mann dann den Kopf nach unten nimmt und langsam seines Weges geht. Das Bild wird langsam ausgeblendet und Ende. Ich möchte mit uns diese Begegnung hier etwas genauer anschauen und einfach fragen, was können wir denn daraus lernen? Was können wir, was kannst du für dich aus dieser Geschichte ableiten und daraus lernen? Und deshalb lasst uns genauer auf diese Begegnung schauen. Da kommt also einer. Aus den anderen Evangelien wissen wir, das ist ein Oberster, also jemand in höherer Stellung. Und er ist reich, also ein reicher junger Mann, der es eben wirklich zu etwas gebracht hat. Und der fällt vor Jesus nieder. Und das bedeutet erstmal, er ist eifrig. Und er sucht wirklich ernsthaft nach Antwort. Und er stellt die wichtigste Frage schon in jungen Jahren. Deshalb ist es so gut, dass hier nebenan die Teenies in sicherem Abstand da sind und dass ihr jungen Leute hier seid. Und diese wichtige Frage dürft ihr euch schon in jungen Jahren stellen. Und die Erfahrenen, die älteren Leute, die müssen auch antworten können. Das ist wichtig, dass wir als Gemeinde antworten können. Und die Jugend muss aber unbedingt gute Fragen stellen. Und ja, die Ahnung ist ja da, bei jedem von uns. Nach ewigem Leben, der Tod ist ja eine reale Bedrohung. Und was muss ich da bedenken? Der junge Mann überlegt und ringt und denkt vielleicht, hey, wo finde ich denn Schutz vor der Hölle? Wie kann ich denn diesem ewigen Heulen, diesem Zähneknirschen, dieser tiefsten Finsternis entkommen? Wie schafft man das? Diese Frage nach ewigem Leben. Jesus gebraucht sehr krasse Schlagworte für die Hölle, für das Gegenteil von dem ewigen Leben. Wie kann ich gerettet werden? Wie komme ich in Gottes Königreich? Das ist immer und immer wieder die Frage, wenn Menschen zu Jesus kommen. Sag mir, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Also er ist sich schon bewusst, er gebraucht das Wort erben, also bekommen, empfangen. Ich hab's nicht. Ich muss es irgendwie bekommen, das ist ihm schon klar. Und er fragt danach, guter Lehrer, so spricht er ihn an. Und Jesus korrigiert ihn schon hier und sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer. Gott. Gott ist gut. Wenn du zu mir kommst und mich nur als Lehrer siehst, wie die vielen anderen, dann verstehst du gar nicht, was gut ist. Dann ist dein Begriff gut viel zu schwach, viel zu mittelmäßig. Das ist einfach zu wenig. Nur Gott ist gut, sagt Jesus. Das ist exklusiv. Dieses Attribut ist ausschließlich auf Gott beschränkt, und zwar uneingeschränkt. Nur Gott ist gut. Nur er ist in seinem ganzen Wesen durch und durch gut. Wir wissen gar nicht, was es bedeutet, zu sagen, dass einer gut ist. Wie anspruchsvoll das ist. Gott allein ist der Maßstab für gut. Er allein ist wirklich herzensgut. Und deshalb führt Jesus ihn nun zu den Geboten Gottes. Sie zeigen uns, dass Gott gut ist und dass er wirklich Gutes auch für uns im Sinn hat. Jesus zählt die Gebote von der zweiten Seite des Gesetzes auf und sagt somit, lass uns erstmal über die menschliche Seite sprechen, ja, den Umgang mit dem Nächsten. Die Gebote weißt du, sagt er in Vers 19, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Ja, und seine Antwort ist dann leider sehr blauäugig. Er sagt, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Er zeigt quasi mit seiner Antwort ja leider nur ein oberflächliches Verständnis von den Geboten. Ich möchte dich fragen, denkst du auch oft besser von dir, als du bist? Bist du auch oft von deinem eigenen Verhalten überzeugt? Ich habe das doch gehalten. Ich habe doch niemanden getötet. Ich habe doch nie die Ehe gebrochen. Ich tue doch Gutes. Ich möchte euch nur ein kurzes Beispiel erzählen von meinem eigenen Herzen. Ich habe frisch verheiratet ein Frühstück gemacht, so richtig schön aufgetafelt. Und dann habe ich ja Anna eingeladen zum Frühstück und dachte mir so, Mensch, habe ich doch gut gemacht. Hä? Jetzt können wir hier zusammen Frühstück genießen. Und dann war es so, dass frisch gekochtes Ei da stand und wir haben gegessen, wir haben es uns schmecken lassen. Und dann stieg in mir ein Gedanke auf und ich war erschrocken, weil der Heilige Geist mich sofort überführt hat, weil ich dachte, oh, jetzt fehlt es Salz. Ich warte einfach so lange, bis Anna aufstehen muss, das Salz zu holen, weil sie isst ja auch noch ihr Ei. Und da war ich sehr erschrocken über mich und ich kann es erzählen, weil niemand von hier ist besser als ich. Niemand ist gut in diesem Raum. Und da merke ich immer wieder in meinem eigenen Herzen, wie trügerisch das Herz ist, wie es sich was einbildet auf sein Verhalten, auf sein Tun und wie böse das Herz ist, wie diese Gedanken aufkeimen und aufstehen, dass man ja gut sei und dann doch immer wieder erschrickt man über sich selbst. Und dann gibt es ja auch die Christen, die wirklich denken, sie seien gut und sie sündigen nicht mehr, seitdem sie jetzt mit Christus verbunden sind und sie sind immer heilig in ihrem Zustand. Und Spurgeon ist da jemand, der hat es immer sehr gut gemacht, der hat die Leute sehr schnell therapiert. Wenn sie sowas von sich gegeben haben, dann hat er sie volle Wucht gegen das Schienbein getreten und dann haben die gegenüberstehenden Personen meistens geflucht und dann hat er gesagt, ja, siehst du, ich habe dich geheilt. Du bist nicht gut, du sündigst. Und ich möchte dich fragen, wurdest du schon von dieser Wucht getroffen, vom Gesetz, von diesen hohen Anforderungen des Gesetzes? Wurdest du schon umgehauen davon? Wurdest du schon getroffen, auf die Knie gezwungen, weil du erkannt hast, boah, Alter, ich schaffe das nicht. Ich bin nicht gut, nur Gott allein ist gut. Jesus hat doch das Gesetz auf eine viel höhere Ebene gesetzt. Hass ist doch schon Mord. Eine andere Frau zu begehren, ist doch schon Ehebruch im Herzen. Du Narr, diese Verachtung, diese Beschimpfung verdient das höllische Feuer, sagt Jesus. Gott hat einen viel höheren Maßstab. Nicht menschliches Mittelmaß. Bitte, nicht menschliches Mittelmaß, sondern Gottes heiliges Höchstmaß ist gefordert, um ewiges Leben zu erben. Gott ist nicht harmlos. Gott ist nicht harmlos. Sein Gesetz ist wirklich erschütternd. Und seine Heiligkeit, die glüht. Seine reinen und heiligen Augen, die durchleuchten alle finsteren Winkel unseres Herzens. Du kannst ihm nichts vormachen. Du kannst ihm gar nichts vormachen. Du kannst so viel Gutes tun, wie du willst. Du kannst so gut über dich denken, wie du willst, auch über das Gute im Menschen. Aber du kommst ins Himmelreich eben nicht als Humanist, sondern nur als Christ, der das weiß, dass nur Gott allein gut ist. Nochmal zu der Antwort des jungen Mannes im Vers 20. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Er schätzt sich also komplett falsch ein und erzählt Unsinn, aber Jesus nimmt ihn ernst, er gewinnt ihn lieb. Wo kannst du das heute noch erleben, möchte ich dich fragen. Wo kannst du einfach Mist erzählen, Müll erzählen und jemand hat dich trotzdem lieb, nimmt dich trotzdem ernst? Jesus sieht ihn voller Liebe an, er sieht ihn ernst. Und er sieht auch die Hilfsbedürftigkeit, die Hilflosigkeit in seiner Blindheit. Aber er gewinnt ihn lieb und will seine Fehleinschätzung aufdecken durch Wahrheit. Das müssen wir uns merken. Seelen retten geht nur durch Liebe und Wahrheit. Und das ist unsanft, aber es ist sehr heilsam. Jesus sagt ihm im Vers 21, er blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Das Kreuz aufnehmend. Fügen andere Schriften hinzu. Das ist die Art von Jesus, unsanft, aber heilsam. Er geht von der zweiten Tafel des Gesetzes sozusagen jetzt über auf die erste Tafel des Gesetzes. Die zweite Tafel zeigt uns, wie die Menschen miteinander umgehen sollen. Und die erste Tafel zeigt, wie der Mensch sich Gott gegenüber verhalten soll. Und dort heißt es in 2. Mose 20, Vers 2 und 3, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das trifft ihn. Jesus durchleuchtet diesen jungen Mann, weil er der Herzspezialist ist. Wer kennt sich mit dem Herzen aus? Christus selbst. Ohne Narkose macht Jesus jetzt quasi einen ganz feinen und chirurgischen, sauberen Schnitt. Und zack, ist der wahre Zustand des Herzens offengelegt. Du bist ein Götzendiener. Das ist der wunde Punkt. Der Mann vertraut auf seinen Reichtum. Also nicht das Geld ist ja das Problem, sondern die Gier nach Geld ist das Problem. Nicht das Geld, sondern die Sicherheit im Geld zu haben, ist das Problem. Er kann sich nicht von seinem Besitz lösen und deshalb findet er keine Erlösung. Reichtum oder Jesus? Geld oder ewiges Leben? Er behält seinen äußeren Reichtum und behält somit leider seine innere Armut. Der Mann ist sehr arm gegenüber Gottes Geboten. Er kann seinen Besitz weder für seinen Nächsten noch für Gott abgeben. Und das offenbart eigentlich, hat er keine Gottesliebe und er hat auch eigentlich keine Nächstenliebe. Die Zusammenfassung ist ja, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und aller Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber er liebt den Mammon mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele und aller Kraft und liebt den Mammon und nur sich selbst. Der Mann hat leider nur Augen für seinen irdischen Schatz und hat daher leider blinde Augen für den himmlischen Schatz, Christus. Unser Herz ist eine Götzenfabrik. Ich hoffe, du weißt das. Unser Herz ist eine Götzenfabrik. Und deshalb gilt dieser Text nicht nur denjenigen, die jetzt das erste Mal angesprochen werden, Jesus nachzufolgen, sondern auch uns, die wir Christus nachfolgen. Der Apostel Johannes beendet auch einen seiner Briefe mit dem letzten Satz: Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und auch David gibt uns ein gutes Gebet, um uns immer wieder zu prüfen, in Psalm 139, der zeigt, dass Gott allwissend ist und omnipräsent ist und dass er das Herz kennt mit allen Gedanken, mit allen Absichten, mit allem Wollen und ja, mit allen Worten, die über unseren Lippen kommen, sagt er am Ende: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Sieh, bitte prüfe mich, Gott, ob ein Weg des Abgotts bei mir ist, ob irgendwo ein abgöttischer Weg ist, auf dem ich bereit bin zu laufen. Und bitte, bitte leite mich wieder auf deinem ewigen Weg. Führ mich zurück. Wir müssen uns immer wieder überprüfen lassen und ja, die Wahrheit tief in uns einsinken lassen. Christus will, dass wir ihm allein anhängen. Er will ganze Hingabe. Und jetzt möchte ich dich fragen, an was hängt dein Herz? Ist es Geld? Ist es Besitz? Ist es materieller Wohlstand? Oder hängst du vielleicht am ruhigen Familienleben? Gesundheit? Ich habe gestaunt, es gibt wirklich noch diese klassischen Götzen. Jetzt habe ich gesehen, in der Steinstraße, kannst du dir anschauen, im Schaufenster ein Virusschutzengel. Ja, dieses klassische Bild eines Götzen. Woran hängt dein Herz? Musst du eine Lieblingssünde loslassen? Was verhindert diese entschiedene, diese ganze Nachfolge hinter Christus her? Ist es dein Beliebtsein? Sind es die Likes? Deine Karriere? Ich durfte das erkennen damals. Ich habe auch viel nach Anerkennung gestrebt und war so in der Graffiti-Szene unterwegs, wo es sehr stark um Fame geht, wo man Ruhm greifen möchte. Und Gott hat mir Buße geschenkt, dass alles nichtig ist, wenn ich nicht ihm nachfolge und ja, mein Leben, meine Anerkennung, mein Trost, meine Sicherheit bei ihm allein suche und finde. Und er hat mir das gezeigt, mir die Augen geöffnet, dass das alles null und nichtig ist. Und ich habe meine Graffiti-Bilder verbrannt mit Tränen in den Augen und noch mit Zigarette im Mund damals. Meine Esoterik-Bücher weggeschmissen. Meine Musik, das war Rap-Musik, wo man sich aufs Äußerste beleidigt. Ich bin der Größte und bin der Beste. Komplett weg. Ich habe meinen Computer gelöscht mit allem, was böse ist. Alles, was mich hindert, dem Guten nachzufolgen, dem Christus nachzufolgen. Alles das Zerstörerische durfte ich raushauen und durfte wirklich diesen Trost, diese Sicherheit, dieses Leben und diese Anerkennung bei Christus allein finden. Und ja, so möchte ich auch dich fragen, worauf setzt du denn dein Vertrauen? Auf deine Werksgerechtigkeit, wie der junge Mann, auf deine guten Taten? Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Oder bist du Akademiker? Bist du vielleicht jemand, der sein Vertrauen auf seine hohe Bildung, auf seine Ausbildung und auf sein Studium setzt? Damit werde ich mal was erreichen. Das wird mir Sicherheit bringen. Mein guter Job später. Oder hast du vielleicht auch noch esoterisches Gedankengut, was du über Bord schmeißen musst? Was betest du an? Was willst du auf keinen Fall abgeben, um Christus nachzufolgen? Ich bitte dich, du kannst das ewige Leben nicht als Zusatz bekommen, sondern Jesus soll das Fundament sein und alles andere ihm untergeordnet. Jesus möchte ganze Nachfolge. Wenn du ihn in dein Lebenshaus lässt, dann übernimmt er die Hausleitung. Du kannst ihm kein Gästezimmer geben. Gott ist ein eifersüchtiger Gott und das zu Recht. Er eifert mit großer Leidenschaft um Platz 1 in deinem Herzen, weil er weiß, wenn dieser Platz von Götzen besetzt ist, dann zieht's uns in den Tod und nicht ins ewige Leben. Ohne Gott geht's in den Abgrund. Ich bitte dich, werde wach, bitte. Hör zu und werde wach. Wo geht dein Leben hin? Der reiche junge Mann ging traurig weg. Der Preis, der war ihm zu hoch. Und Jesus blickte umher und sagt in den Versen 23 bis 26, und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander, wer kann dann gerettet werden? Also die Jünger sind extrem entsetzt über die Worte Jesu, weil im traditionellen Judentum war Reichtum eigentlich förderlich fürs Reich Gottes. Man dachte, Almosen nehmen doch Sünden weg. Und unter dem mosaischen Gesetz war Reichtum eigentlich auch ein Zeichen für den Segen Gottes, für die, die ihm gehorchten. Also wenn es für einen Reichen schon schwer ist, haben die Jünger sich gedacht, dann doch erst recht für jemanden ohne Besitz. Die Jünger sind richtig aufgewühlt und dieses Bild der Unmöglichkeit ist ja klar. Das Kamel und das Nadelöhr. Es ist leichter, dass das Unmögliche passiert, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Auch du kommst mit deinen fetten Götzen nicht durch die enge Pforte zum Leben. Und dann spricht Jesus aber diesen über alles befreienden Satz, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott nicht, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Wie damals sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Das ist doch unmöglich. Und später eine Jungfrauengeburt, unmöglich. Aber nicht bei Gott, denn bei ihm sind alle Dinge möglich. Gott ist souverän. Gott muss eingreifen, er muss handeln, er muss das Unmögliche möglich machen. Es muss wirklich ein Wunder passieren, ein Wunder Gottes. Ein Kind Gottes zu werden, ist wirklich ein Wunder. Es ist ein übernatürliches Wunder. Und Petrus erinnert sich und denkt zurück, ja, der Herr Jesus hat auch zu mir gesprochen, komm, folge mir nach. Und da ist dieses Wunder passiert und sagt dann zu Jesus, siehe, wir haben doch alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Wir haben doch alles verlassen, was uns wertvoll war. Wir haben doch unsere Sicherheiten aufgegeben. Und jetzt fragt er nach der Perspektive. Wie wird es denn für uns ausgehen, Herr Jesus? Wie wird es für uns ausgehen? Gibt es für uns ein Happy End? Oder wie wird es werden? Und Jesus antwortet ihm in Vers 29 bis 31, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Er sagt zu Petrus, ja, ich weiß es, Petrus. Ich weiß. Aber niemand, der aufhört, für sich zu leben und anfängt, für mich zu leben, wird am Ende enttäuscht. Ich möchte dich fragen, in was investierst du dich? In was investierst du dein Leben, deine Person, dein alles, was du bist, was du hast? In was investierst du dich? Ins Irdische oder ins Himmlische? Investierst du dich in Christus, in sein Reich, für das Evangelium oder drehst du um dich? Er sagt ihm, niemand, Petrus, niemand, der sein dickes Ego kreuzigt und mir nachfolgt, der wird leer ausgehen. Ja, alle, die gottselig leben, werden Verfolgung erleiden. Drucksituationen werden euch nicht erspart bleiben. Aber das Interessante ist, dass er ja sagt, dass diese Dinge der Ertrag sind. Von dem, was du investierst, wird ein Ertrag rauskommen. Und da ist die Verfolgung irgendwie auch ein Ertrag. Also es ist nicht nur eine bittere Note, sondern es gehört mit zu dem Ertrag. Und wir lesen das auch in der Apostelgeschichte 5, wo es ganz klar ist, da sind ein paar Menschen, die Jesus nachfolgen, ganz gewöhnliche Menschen, aber erfüllt von heiligem Geist und Kraft, die einfach mit dem Zeitgeist zusammenclashen und dann gibt es einfach diesen Knall und sie werden herbeigerufen und geschlagen und ihnen wird verboten, im Namen Jesu zu reden. Und sie entließen sie. Aber dann heißt es über sie, sie nun ging aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu erleiden. Und sie hörten nicht auf. Sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Es ist eine Ehre, für Christus zu leiden. Wir haben das vergessen. Wir lesen das nur noch in den verfolgten Ländern. Und auch über Mose heißt es später im Hebräerbrief, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, einen Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Er schaute im Glauben auf die Belohnung, die Christus auch hier deutlich machen möchte. Wenn wir uns für ihn, für sein Reich investieren, wenn wir gottesfürchtig leben, immer mehr, wenn wir tagtäglich unser Kreuz auf uns nehmen und unser fettes Ego kreuzigen und uns immer wieder entscheiden, nee, es geht nicht um mich, sondern es geht um Jesus. Es geht um die Gemeinde, es geht um sein Reich, um seine Ehre. Dann werden wir ja glückselig sein und sein Reich wächst und es wird einen großen Lohn geben. Ja, es gibt Verzicht und es gibt Entbehrungen. Ja, das werden sich auch Leute von euch trennen, weil ihr mit mir verbunden seid. Sogar aus der eigenen Familie, das macht er auch deutlich. Und wie viele verfolgte Christen wurden aus der eigenen Familie rausgestoßen? Aber für euch gibt es mit mir eine neue Familie. Das ist so wunderbar. Alle werden dort hineingeboren, die Buße tun von ihren Götzen und sich dem lebendigen Gott zuwenden. Unterstützung, Geborgenheit, Fürsorge der Glaubensgeschwister. das ist wirklich eine reiche Realität schon hier. Und Petrus hat es doch erlebt, dass Jesus keine falschen Versprechungen macht. Nachdem der Heilige Geist kam und Petrus predigte, wuchs doch die Gemeinde. Sie waren ein Herz und eine Seele. Die haben Häuser verkauft, die haben Äcker verkauft. Sie haben einfach alles geteilt. Und sie waren in der Freude des Herrn, in der Gemeinschaft, am Brotbrechen, in den Häusern. Sie lobten Gott, beteten. Sie erlebten Verfolgung bis hin zum Gefängnisaufenthalt von Petrus. Und von der Gemeinde geschah dann ein anhaltendes Gebet für Petrus zu Gott. Und Petrus erfährt eine wunderbare Befreiung und hat sofort seine Glaubensfamilie als Anlaufpunkt. Geht zurück. Und das ist die reiche Wirklichkeit der Gottesfamilie unter Verfolgung. Wir haben eine viel tiefere Verbindung als Glaubensgeschwister, als wir oft leben. Und es wird ein Happy End geben. Es wird eigentlich ein Happy Endless geben. Ewiges Leben. Ein unfassbarer, ewiger und herrlicher Reichtum steht am Ende. Aber viele Erste werden Letzte sein und die Letzten werden die Ersten sein. Die ihr Jesus jetzt nachfolgt, ihr seid jetzt vielleicht die Letzten. Ihr werdet vielleicht belächelt, ihr werdet verspottet, ihr werdet nicht für voll genommen. Ihr seid vielleicht auch äußerlich arm, aber ihr werdet die Ersten sein, wenn ihr werdet reich und satt sein im Himmel. Und ihr, die ihr Jesus jetzt nicht nachfolgt, ihr seid vielleicht jetzt die Ersten. Ihr habt mehr, als ihr braucht. Ihr seid beliebt. Ihr führt ein reiches und ruhiges Leben. Vielleicht auch nicht, aber ihr werdet einmal die Letzten sein und euch sehr erschrecken über eure plötzliche Armut vor Gott. Der reiche Jüngling, der ging traurig weg, denn er hatte viele Güter. Der Preis, der war ihm zu hoch. Er ging mit seinen Gütern und verließ Gott als höchstes Gut. Das ist traurig. Er ging mit seinen Gütern und verließ Gott als höchstes Gut. Er war traurig und konnte diesen Ersatzgott nicht zerschlagen. Aber Gott sei Dank, Gott dem Vater, gefiel es, seinen Sohn zu zerschlagen. So heißt es wirklich im Jesaja Kapitel 53. Gott gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen wegen unserer Schuld. Ist dieser Preis nicht viel zu hoch? Gott gab seinen größten Schatz wegen unserer geistlichen Armut, wegen unserer Sünden. Um uns zur Gerechtigkeit zu verhelfen, die vor Gott zählt. Er hat das perfekte Leben gelebt. Er hat diese Gerechtigkeit vor Gott erfüllt, die er von uns gefordert hat durch das Gesetz. Und es hat ihm gefallen, seinen Sohn zu zerschlagen, weil er dadurch Söhne und Töchter Gottes sehen wird, die sich ihm anvertrauen, die durch ihn geheiligt werden. Der junge Mann, der hat seinen Besitz festgehalten. Aber Gott sei Dank, Christus hat es nicht wie ein Raub festgehalten, Gott gleich zu sein. Er machte sich selbst zu nichts. Er nahm Knechtsgestalt an. Er wurde Mensch in voller Gottheit. Jesus hat seine Seele für dich ausgeschüttet. Er war seinem Vater aus tiefstem Herzen loyal, völlig gehorsam. Bis zum Tod, ja, zum Tod für die Gottlosen am Kreuz. Jesus trägt diese zermalmende Masse der Sünden. Er wurde arm für uns, damit wir durch seine Gnade reich würden. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir seine Gerechtigkeit empfangen können. Und er schenkt seinen Heiligen Geist in dich hinein. Er verbindet dich mit Christus. Der dreieinige Gott, der gibt seinen kompletten Reichtum für dich her. Was ist das für ein wunderbarer Gott, der nichts zurückgehalten hat. Der gekreuzigte und der auferstandene Herr Jesus, er ist der Triumph über Sünde, Tod und Teufel. Ich bitte dich, bitte, tu Buße und glaube an das Evangelium. Bitte, lass dich versöhnen mit Gott. Er hat die Macht, dich von diesem Klammergriff der Sünde und der Götzen zu befreien. Es ist möglich. Bei Gott sind diese Dinge möglich. Du kannst es nur annehmen. Der Text vorher zeigt uns ja die Kinder, die ins Reich Gottes kommen dürfen. Wir sollen sein wie Kinder, die es annehmen, die sich beschenken lassen, die wissen, ich habe leere Hände. Ich kann mich nur beschenken lassen. Ich habe keine eigene Gerechtigkeit. Ich hab kein gutes Gebot gehalten. Ich kann mich nur beschenken lassen. Aber du musst dich definitiv abwenden von dem, was dich in den Abgrund zieht. Du kannst dich entweder heute abwenden und deinen Weg gehen, der Sünde und der Fehlanschätzung. Vielleicht nicht mal so traurig wie der reiche Jüngling. Vielleicht ist es ein bequemer, roter Teppich, aber der geht direkt in den Tod. Aber ich sag dir, komm mit hinter Christus nach auf den Trampelpfad der Heiligung. Der führt zum Leben. Der führt zum Leben. Folge Christus nach. Komm heute, tu Buße und glaube dem Herrn Jesus und folge ihm nach. Jesus nach zum ewigen Leben. Wer Jesus hat, der ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Der Tod kann ihn nicht mehr halten. Und ich bitte uns, dass wir tagtäglich uns neu entscheiden. Ich nehme mein Kreuz auf mich. Ich lebe zu Gottes Ehre. Ich setze ein, was ich habe, investiere mich ins Reich Gottes und für sein heiliges Evangelium. Und ja, gib dein Eigentumsrecht komplett an Jesus ab. Nur das macht Sinn, nur das erfüllt. Wir haben es doch gesungen. Die Lieder waren doch voll davon, dass wir alles in ihm haben. Unseren absoluten Trost, unsere Sicherheit, unser Leben, alles in ihm. Deshalb, ich bitte dich, setz dein Vertrauen auf diese eine Karte. Häng dein Herz an Christus und folge ihm nach. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass es über dich heißt, dass du dein Angesicht fest entschlossen darauf gerichtet hast, den Weg nach Jerusalem zu gehen und uns zu dienen dort am Kreuz. Danke, dass du eingetreten bist für uns Sünder und für die Gottlosigkeit den Preis zu bezahlen, um uns mit Gott zu versöhnen und um uns das Leben wieder freizuräumen und den Weg dorthin freizumachen. Und danke, dass du alles bist, Herr, dass wir all unsere Sicherheiten und all unser Vertrauen und alles, wirklich alles auf dich die einzige Karte setzen dürfen und dass du nicht enttäuschst, Herr. Danke, dass ja, wer dich hat, das Leben hat. Und ich bitte dich, dass uns das noch viel tiefer erfüllt, dass es uns richtig reingeht in unser Herz und dass es uns antreibt, für dich zu leben tagtäglich. Hilf uns selbst tagtäglich zu kreuzigen, unser dickes Ego wirklich unter das Kreuz zu bringen und das zu verwirklichen, was wir in der Taufe doch bekannt haben. Und hilf uns, jeden Tag neu dir nachzufolgen. Danke, dass du unser Reichtum bist. Amen.